Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten.
Egal ob Führungskraft oder Teammitglied, die Zusammenarbeit in Teams kann ganz schön tricky sein. Aber keine Sorge, wir haben Ideen und Hacks, die du brauchst, um das Miteinander produktiver und effektiver zu gestalten. Wir, das sind Matthias Holterhoff, Führungskräftecoach und Teamentwickler,
und Marco Wenk, Organisationsentwickler und Agile Coach.
Irgendwie, Matthias, stellen wir fest, zu zweit kommen wir gar nicht mehr so richtig miteinander aus. Wir brauchen immer wieder neue Gästinnen und Gäste dazu. Ich weiß gar nicht, ob das richtig gegendert ist. Zumindest war der Wille da. So auch heute. Heute haben wir wieder einen Gast und wir freuen uns beide sehr, den Marc Fischer begrüßen zu dürfen. Wer oder was Marc Fischer ist, das darfst du gleich am besten selber erzählen, Marc. Erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde. Moin Marc und moin Matthias.
Hallo, auch an euch. Grüß euch.
Schön, dass du da bist, Marc. Wir haben dich ja nicht so ganz ohne Grund eingeladen, weil du ein spannendes Thema mitbringst. Und wir nehmen heute, wir nennen ausnahmsweise mal ein Datum, wir nehmen am 1.8. auf. Und am 1.8. starten ja in Deutschland, nicht im Süden Deutschlands, die sind später dran, aber die ersten Azubis in ihrer Ausbildung. Und damit haben wir schon die Schnittmenge zu Marc, denn Marc kümmert sich um Azubis, um die Integration von Azubis und um Azubi-Trainings. Was genau, Marc, können wir uns darunter vorstellen?
Oh, ja, da steigen wir schon direkt ein. Ne? Einmal, wer bin ich? Das ist eine sehr philosophische Frage. Und ich glaube, die Arbeitsfrage ist leichter geklärt. Ja. Ich mache ganz gerne mit den Azubis und den Ausbildern als Team mache ich Projekte, die ja, einfach die Menschen entwickeln und ja, Dinge aufzeigen mit Spaß und in Farbe und auch mal ganz, ganz fern von dem, was man sonst macht. Und dann lernt man was bei und dann nimmt man es doch wieder mit, ja, an den Arbeitsplatz, an den Ausbildungsplatz mit zu. Ja. Also sprich, ich mache erlebnisorientiertes Lernen ganz gerne. Und ja, bin da vor 15 Jahren irgendwann mal zugekommen, fand das ganz toll, habe das mit sämtlichen Gruppen schon irgendwie gemacht, also schon wirklich auch mit Kindergartengruppen, mit Schülern, ja, schon einige Azubi-Gruppen betreut, Firmen, Freiwillige Feuerwehr, Firmlinge aus der Schweiz, ja, für die ist der 1.8. auch was ganz Besonderes. Und ja, fand das jetzt ganz spannend, dass wir hier loslegen. Ihr sagt, ja, 1.8., die Azubis fangen an. Und für mich, ich bin ja hier so eigentlich direkt auf der Grenznaht zwischen Baden-Württemberg und Bayern, ja, also im Heidenheimer Raum. Ja, und Heidenheim kennt ja mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga plötzlich irgendwie jeder. Aber da ist nicht der 1.8., sondern da ist bei uns der 1.9. Jetzt haben wir erst gerade mal die Ferien angefangen. Vor 2 Tagen Schulferien und deshalb ist bei uns 1.9. Ich weiß gar nicht, was ihr meint.
Wir hätten auch mal gern so Spätferien.
Jetzt hast du gerade schon das Thema erlebnisorientiertes Lernen angesprochen und da kann man sich alles und nichts drunter vorstellen. Also zumindest kann ich mir da alles und nichts drunter vorstellen. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen. Was macht denn für dich erlebnisorientiertes Lernen aus? Und warum bist du da so ein großer Fan von?
Ja, ich mache da auch Fortbildung zu und sage da immer ganz gern, das ist ein Werkzeug, so wie wir Menschen eigentlich auch schon immer gelernt haben. Ne? Ich möchte aus Stöcken irgendwie ein Zelt bauen oder einen Unterschlupf, habe das als Kind schon gemacht. Und dann stapel ich die Äste übereinander und irgendwie bricht es dann ein, wenn ich es nicht richtig mache. Und dabei lerne ich was. Ne? So lernt der Mensch eigentlich. Und wir haben dann mal angefangen zu sagen, ach komm, wir setzen uns in ein Klassenzimmer zusammen und jemand erklärt uns, wie die Welt ist. Und viele Menschen tun sich da auch schwer mit. Und ich habe mich auch während meiner Schulzeit immer gefragt, warum fällt mir das Lernen denn, ja, im Kontext Schule nicht so leicht? Und dann bin ich beispielsweise bei der Bundeswehr 9 Monate gewesen und die lernen ja auch ganz anders. Also da bist du draußen und dir wird dann direkt ein Kompass in die Hand gedrückt und erklärt, wie sowas funktioniert. Und dann läufst du los und kommst entweder an oder kommst nicht an. Und da habe ich schon gedacht, irgendwas ist da anders. Und dann bin ich nach meinem Sportstudium auch in der Erlebnispädagogik wiederum so angekommen und habe dann dieses Konzept einfach kennenlernen dürfen. Und wenn man an Erlebnispädagogik denkt, dann denkt man ja an einen Hochseilgarten, an Kajaks oder Kanus oder so Sachen. Und ja, in der Ausbildung selber habe ich dann verstanden, Erlebnispädagogik, da kann ich alles machen. Also ich kann auch mit meiner Gruppe in den Europapark gehen und kann was Erlebnispädagogisches draus machen. Ich muss nur wissen, ja, was möchte ich gerne mit denen machen? Und ich muss natürlich irgendwie ein besonderes Erlebnis haben. Also einkaufen beim Aldi wird schwierig, also wird einfach schwierig, weil wir das schon zu oft gemacht haben. Und es muss so ein kleines bisschen was herausstechen. Ich mache das ganz gerne mit Sport, aber man kann natürlich auch in die Natur gehen und ja, kann da einfach dann Dinge erleben. Und dann sagt man, ach, guck mal, wenn ich dir zuhöre, dann kannst du was sagen und wir verstehen uns besser. Das habe ich gelernt beim Klettern. Ja. Und dann plötzlich kommt man wieder zurück in die Werkstatt. Und man hat das begriffen und man hört erstmal zu, bevor man losfeilt und der U-Stahl wird dann plötzlich besser gefeilt und schneller gefeilt als davor, weil ich hab mir die Tipps erstmal angehört und dann habe ich losgefeilt. Und genau, das ist für mich erlebnisorientiertes Lernen, dass wir uns überlegen, wo soll die Reise hingehen, welche Kompetenz nehmen wir da rein und mit welchem Erlebnis knüpfen wir das zusammen? Ja, und dann geht's ans Erleben.
Jetzt hast du eingangs aufgezählt, mit welchen Gruppen du das schon alles gemacht hast und hast dich ja dennoch auf Auszubildende spezialisiert, beziehungsweise hast den Fokus darauf gelegt. Was reizt dich an dieser Gruppe, an dieser Zielgruppe?
Die Zielgruppe, die wird. Die kommen neu zusammen. Die kommen für einen sehr überschaubaren Zeitraum zusammen, um etwas gemeinsam zu lernen. Ja, ich finde diese 3 Jahre super. Und du hast dort junge, meistens junge Menschen, die kognitiv aber schon richtig weit sind. Ja, bringen viele Fragen mit. Die wollen auch was lernen. Also wenn man denen die Erlebnistüre aufmacht, dann rennen die da rein. Ja? Dann wollen die Dinge selber erleben und wissen. Sind ganz oft so in den letzten Jahren total dankbar, wenn man ihnen mal das Smartphone verbietet und die Realität zeigt. Und wenn man dann, ja, das ist einfach. Für mich ist das immer sind es Erlebnisse, wo ich weiß, da werden die in 20 Jahren noch dran denken, weil die geprägt haben. Die Ausbildungszeit ist generell immer so eine Zeit, die ganz, ganz besonders ist, weil man hat sich endlich für was selber entschieden. Die meisten auch freiwillig, kommen aus der Schule raus, entscheiden sich für einen Punkt, der sie neugierig macht. In der Schule, da sitzen wir alle und wir müssen uns alle Geschichte und Religion und Mathematik anhören, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt kommen die da rein, orientieren sich, suchen sich neue Vorbilder, suchen ihre Rolle neu. Und das ist ein ganz, ganz toller Moment, ja, im ersten halben Jahr, ja, wenn die sich so finden und wenn die dann merken, oh, da bringt mir jemand wirklich was bei. Ja? Und ich kann das fürs Leben gebrauchen. Ja? Weil wenn wir mal Mathematik beispielsweise, ab einem gewissen Punkt, wenn ein Dreisatz vorbei ist, dann bekommen wir ja da Sachen beigebracht, wo wir schon beim Lernen denken, oh, ich weiß nicht, ob ich so eine Sinuskurve irgendwann mal in meinem Leben wieder sehe. Ne? Und das hat
Die
man
hat
in
mir
der
schon viel
Ausbildung.
geholfen, Marc, in meinem Leben. Genauso wie Integrale berechnen und sowas alles.
Ich überlege
Ja,
gerade, ob ich die
wirklich.
Sinuskurve überhaupt wiedererkennen würde.
Genau, und deshalb finde ich das ganz, ganz toll, wenn wir dann bei Erwachsenengruppen, gerade auch im Firmenkontext sind, da haben wir oft schon so fertige Menschen oder die denken, dass sie fertig sind. Ja, auch die Strukturen sind oft so eingefahren. Da kommt es sehr regelmäßig zu Erkenntnissen und die können aber nicht in den Alltag umgesetzt werden, aus verschiedensten Gründen. Und das ist schade. Ja? Das ist wirklich schade, wenn man eine Erkenntnis hat und es aber zum Beispiel in eine bestehende Struktur nicht unterbekommt. Oh, auch so ein Grund, warum ich nicht gern mit Konzernen arbeite.
Wenn du jetzt mit neuen Auszubildenden arbeitest, wie muss ich mir das denn vorstellen? Das heißt, du planst dann irgendein Event oder auch einen Zeitraum, in dem mehrere Tage irgendwas stattfindet? Oder ist das sehr punktuell gedacht, also dass es wirklich nur ein halber Tag ist oder so?
Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Wir haben schon häufiger dann auch Situationen, wo wir mal in einen halben Tag gehen, ja, und es dann aber in einen wöchentlichen Zeitraum dann einfach immer wieder, zum Beispiel Freitagnachmittags, reinbringen. Effektiver ist es schon, wenn man sich gerade zu Beginn einfach mal eine Woche oder auch zwei Zeit nimmt, damit jeder ankommt. Ja, sich dann auch wirklich zurechtfindet in der Gruppe. Und mein ehemaliger Chef, der hat immer gesagt, wenn du keine Zeit hast, dann nimm sie dir am Anfang. Und das hat er immer wieder gesagt und ich habe es, glaube ich, erst 2 oder 3 Jahre später verstanden, weil du dir wirklich diese Zeit am Anfang nehmen musst, auch wenn du denkst, oh, wir müssen jetzt aber Gas geben und wir müssen da so viel reinbringen, zum Beispiel in eine zweijährige Ausbildung, die es auch immer häufiger gibt. Ja, die müssen so viel lernen und so. Und wenn man da dran vorbeisprintet, dann bereut man das. Dann bereut man das, weil dann hat man Menschen, die dann auch nicht wegen der Gruppe wiederkommen. Ja, weil also die Ausbildung, der Obstkorb, die Bezahlung etc., das ist in jeder Firma überall gleich. Aber dieses gesehen werden, ja, und ich darf jetzt ein Teil davon sein, ja, und ich darf aber so sein, wie ich bin. Ja. Ich glaube, wenn man die zwei Punkte hinbekommt, die ersten paar Wochen, dann ist da einiges möglich und dann kann man diese Begeisterung mehr als nur ein halbes Jahr richtig, richtig schön, ja, rausziehen und das auch ausnutzen.
Ich habe so zwei Sachen rausgehört jetzt gerade, Marc. Das eine ist so diese Motivation, die viele Azubis mitbringen, na, weil sie sich was selbst ausgesucht haben und jetzt ein neuer Lebensabschnitt ja sozusagen auch beginnt. Dann dieses Gemeinschaftsgefühl, was so da reinkommt. Wenn ich das jetzt nochmal übersetze auf Teams, auch durchaus auf Teams im Nicht-Azubi-Kontext und ob das jetzt Konzerne sind, ob das irgendwelche Startups sind, ob das Führungsteams sind in irgendwelchen Unternehmen. Auch hier würde ich ja erstmal davon ausgehen, dass es gibt sowas wie irgendeine Motivation, die mag anders gelagert sein. Und auch hier gibt es ja im besten Fall so etwas wie eine Gemeinschaft, so eine Teamgemeinschaft. Welche Erfahrung hast denn du gemacht? Weil das weiß ich aus unserem kleinen Vorgespräch, dass du ja nicht nur mit Azubis arbeitest, sondern dann durchaus auch schon mal mit Führungskräften und grundsätzlich mit Teams. Wie und wo könnte denn hier erlebnisorientiertes Lernen auch hilfreich sein für bestehende Teams?
Bei den bestehenden Teams, ja, ich sag mal so, die Firmen, die in Deutschland wirklich auch weiter denken, die nehmen sich dafür immer wieder die Zeit, auch wenn sie die da auch nicht haben. Und Workation ist ja so ein Hipster-Begriff, ja, dass man in den Urlaub geht und das noch mit der Arbeit verknüpft. Und das haben da schon viele Firmen auch richtig gemacht, die dann mit ihren Führungskräften zum Beispiel einfach so eine Bergwoche machen. Ja, und so eine Bergwoche ist manchmal gar keine Woche, sondern sind manchmal nur 3 Tage. Aber es hört sich natürlich besser an. Und dann kommt man in den Austausch und dann versteht man auch, warum ist denn der Marc so gestresst? Ah ja, stimmt, ich habe mitgekriegt, der hat ja 4 Kinder. Ne? Und solche Sachen, die kommen da manchmal zu kurz, dass man sich da einfach auch irgendwo kennenlernt. Genau, und es muss einfach auch zum Unternehmen passen. Es muss zum Unternehmen passen. Und dieser klassische Teamtag, wo man ja alle 2 Jahre einen halben Tag im Hochseilgarten rumspringt, einfach, dass man schicke Bilder für Instagram hat, der ist natürlich nicht. Das sind wenig Erlebnisse. Ja, da möchte auch keiner hin. Und wenn man im Auto sitzt, auf dem Heimweg, denkt man sich, oh Gott, was war das jetzt? Ich weiß gar nicht, was die da eigentlich sagen wollten. Also man muss dann schon diese Erlebnisse auch richtig gut sich davor überlegen, ja, weil nur weil ich was erlebe, heißt es nicht, dass ich dann auch einen Transfer in den Alltag kriege. Und bei gerade bestehenden Teams nochmal wichtiger, weil so ein Team ist ja, ihr sagt es in eurem Podcast ja auch, ist ja wie so eine Pflanze, ne? Die wächst nicht innerhalb von 1, 2 Tagen und zack steht die da, sondern ja, da kommt der große, dicke Stamm hoch, da geht dann Ast raus und so ist ein Team auch. Und dann zu sagen, komm, ich verändere das jetzt und mache da eine ganz andere Pflanze draus, hat ja keinen, kann ja keinen Erfolg haben.
Also erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt verstanden, nicht so von heute auf morgen und mit der Brechstange, sondern auch das als Prozess sehen, der länger angelegt ist und über Hochseilgarten und Vertrauensläufe mit verbundenen Augen hinausgeht, sondern Erlebnisse schafft, die dann einen Transfer in den Alltag ermöglichen.
Es ist so, dass in uns als Menschengruppe ja auch so Dinge angelegt sind, wo wir uns wohler fühlen, ja, wo wir uns begegnen können. Und da sind klassisch, sind so Dinge, zum Beispiel im Gehen. Im Gehen passiert wahnsinnig viel bei einer Gruppe. Beim Essen passiert wahnsinnig viel, ne? Oder auch bei jedem Lagerfeuer, das wir irgendwann mal gemacht haben und da drum rumgesessen sind und ein bisschen zur Ruhe gekommen sind, passiert etwas. Ja? Und ich glaube zum Beispiel, so ein Hochseilgarten, das ist nicht in meinem Portfolio mit drin, weil ich es einfach nicht gut finde, weil ich es sehr künstlich finde und da kein Austausch stattfinden kann. Ja, für mich natürlich, wenn ich da oben mit meinem Helm stehe auf 12 Metern und muss irgendwo runterhupsen. Ja, da habe ich ein Erlebnis für mich, aber nicht innerhalb meines Teams gemacht. Und ja, ich bin da ein wahnsinniger Freund von, lass uns einfach mal die Basics wieder erkunden und gemeinsam eine Fahrradtour machen. Ja, gemeinsam ein Bring and Share machen. Jeder bringt von zu Hause was Gemachtes zu essen und wir essen zusammen. Und das ist meine Empfehlung, immer im Kleinen. Da braucht es noch gar nicht unsere Arbeit, ne? Sondern einfach so Dinge initiieren und einmal im Monat den Freitag 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr, einen gemeinsamen, ja, Brunch ist es ja da nicht mehr, aber ne, ein gemeinsames Essen zu machen.
Wenn du auf der Grenze zu Bayern bist, dann würde man ja von einer Brotzeit vermutlich sprechen.
Das stimmt.
Bin gedanklich jetzt gerade noch bei einem bestehenden Team, wie du es gerade ausgeführt hast, dass mehr Verständnis füreinander wächst, eben weil man in den Austausch kommt beim erlebnisorientierten Lernen. Jetzt gehe ich aber einen Schritt zurück zu den Auszubildenden, über die wir gesprochen haben. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du machst mit denen so ein Training und die haben auch eine gute Zeit und nehmen da viel mit. Und dann gehen die aber zurück in den Betrieb und sind ja gar nicht als Team aktiv, sondern die sind dann in verschiedenen Einheiten, in verschiedenen Abteilungen eingesetzt und haben ja dann Verständnis für sich als Auszubildendengruppe gefunden, aber sind dann jetzt in einem anderen Team wieder drin, wo sie als Auszubildender sich integrieren. Siehst du da auch Vorteile, die dieses erlebnisorientierte Lernen als Auszubildendengruppe mit sich bringt für jeden Auszubildenden in den einzelnen Teams?
Wenn die sich natürlich dann zu so einer Kickoff-Veranstaltung schon auch kennen, ja, das ist sehr, sehr gut, weil gerade wenn man da diese unterschiedlichen Abteilungen hat, die manchmal je nach Unternehmensgröße auch weitläufiger sind, dass man sich auch gar nicht so mal über den Weg läuft oder vielleicht an einem anderen Standort ist, dann ist es sehr, sehr gut, ja, weil kennen wir ja auch, wenn wir ein Gesicht zu einer E-Mail haben, ja, oder zu einem Telefonat oder irgendwas, dann ist es einfach auch was ganz anderes, ja, wie wenn ich mich jetzt da irgendwo mal zusammenschreibe, Matthias, so wie wir auf LinkedIn, ja, da schreibt man und denkt, oh, okay, ganz gut, ne, und dann telefoniert man aber oder sieht man sich mal live und plötzlich, ja, hat man eine Beziehung zu jemand dann auch gemacht. Das ist schon ein wichtiger Punkt, aber wie du sagst, sie arbeiten nicht als Team dann klassisch zusammen, wenn sie aus den unterschiedlichen Abteilungen kommen, ja, weil einfach die Definition fürs wirkliche Teamwork nicht gegeben ist. Aber sie gehören ja zum gleichen Unternehmen. Ja. Sie wollen gleiche Werte weitertragen. Ne. Die Wichtigkeit sollte ähnlich sein und ja, darf aber trotzdem dann auch unterschiedlich angeeignet sein. Ich hatte meine Abschlussarbeit hatte ich über Glokalisierung geschrieben. Das ist ein Wort, wo ich denke, warum kommt es eigentlich nicht häufiger vor? Ja? Und das ist diese Mischform aus Globalisierung und Lokalisierung. Und so kann man das eigentlich in dem Bereich auch sehen. Also man möchte global im Unternehmen ähnlich aufgestellt sein, ja, möglichst gleich. Ja, die gleichen Dinge sind einem wichtig, aber dann darf es trotzdem lokal unterschiedlich angeeignet werden. Ja, also im Büro der Einkauf beispielsweise, ne, die dürfen das ganz anders wieder umsetzen, wie beispielsweise dann im technischen Bereich, wo dann in der Werkstatt das Ganze eingeübt und produziert wird, vielleicht. Ja. Und da darf doch jeder das unterschiedlich machen. Aber wenn die Basis stimmt, das ist schon mal viel wert. Und sonst heißt es immer, hat die von der Abteilung XY, hat die. Ja, also, aber eigentlich sind es ja nicht die, sondern eigentlich sind es ja wir.
Wenn du dich fragst oder es schade findest, warum das Wort Glokalisierung nicht häufiger genutzt wird, muss ich gestehen, ich kannte es bis gerade gar nicht.
Ja, das ist wahnsinnig. Also 2009 habe ich meine Abschlussarbeit abgegeben und seither habe ich das nie wieder gelesen.
Ich bin schon mal dran vorbeigekommen, irgendwie an diesem Wort, und ich kann mit dieser Metapher was anfangen, komme jetzt aber gleich zur Mathematik nochmal zurück. Weil
Gott
das,
sei
was du
Dank.
jetzt gesagt hast, verstehe ich so ein Stück weit als einen gemeinsamen Nenner irgendwie irgendwo schaffen, ne? Das heißt, selbst wenn ich jetzt kein operatives Team bin, sondern global in einem Unternehmen meinetwegen tätig bin, trotzdem so verbindende Elemente zu schaffen, Räume zu schaffen, in denen man sich begegnet, wo man wirklich so dieses gemeinsame Fundament irgendwo schafft, das dann lokal irgendwie irgendwo weitergetragen wird. Das ist zumindest so das, was ich jetzt so bildlich vor Augen habe und daraus verstehe. Was mich zur Frage bringt, was so deine Einschätzung ist, Marc, zum Thema Remote-Arbeiten und Online-Arbeiten. Ist es aus deiner Sicht und deiner Expertise überhaupt machbar, wirklich so dieses verbindende Element hinzubekommen, wenn ich jetzt nur oder ganz viel online und remote arbeite? Oder braucht es diese Räume einfach zwischendrin, wo man sich auch begegnet?
Zu Corona habe ich wirklich versucht, Teamtrainings zu digitalisieren und habe dann nach ungefähr 9 Monaten aufgegeben, weil wir dann ein paar Pilotprojekte hatten und mir genau das dann gefehlt hat. Also dieses wirkliche Erleben gemeinsam. Ich muss auch gestehen, dass ich selber noch nie online ein Format hatte, wo ich sage, wow, das war jetzt wirklich verbindend, informierend, ja. Austausch, Ja, aber wirklich Verbindung schaffend habe ich das noch nicht erlebt. Also kein Webinar, keine Fortbildung, kein nichts. Habe das bei ein paar Kollegen, die versucht haben, die Teamtrainings auch digital weiterzuführen, nicht gesehen, ja, dass das irgendwie wirklich gut war. Und dennoch sage ich, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, weil wenn wir weit verstreut sind, ja, dann haben wir sowas wie ein Zoom-Meeting. Ja, wir können uns da begegnen. Das ist gut, weil ich kann trotzdem am Ball bleiben. Ja, ich kann, gerade auch wenn man ein Videoformat hat, ich kann Gestik, Mimik, kann ich sehen. Ja, wir sind da schon sehr, sehr nah dran, was da die Zukunft noch alles bringt. Ich bin gespannt. Und glaube aber, dass wir so im Abstand von 90 bis 180 Tagen uns irgendwo gemeinsam begegnen müssen. Glaube ich einfach. Ja, weil gerade wenn man so die Fußball, ich bin ja kein Fußballfreund so, aber wenn man die Fußball-Community so sieht, dieses richtig miteinander für den Verein rufen und anfeuern, ja, das passiert doch nicht vorm Fernseher zu Hause. Das passiert im Stadion, vorm Stadion, in der Kneipe, ja. Und wenn ich dann mal dort nicht sein kann und ich sitz zu Hause, okay, dann ist es gut, ja. Dann bin ich dabei, dann halte ich irgendwo so den Kontakt. Aber ja, es fehlt dennoch was.
Ich bin gedanklich nochmal bei deiner Metapher mit dem Lagerfeuer vorhin, also dieses Lagerfeuergefühl. Ich glaube, dass das genau das ist, was du halt online gar nicht hinbekommen kannst, sondern dieses einfach, dieses Erlebnis, zusammen irgendwo zu sitzen, sich auszutauschen und einfach einen Menschen in seiner Gesamtheit vor sich zu haben. Du hast gerade gesagt, Gestik, Mimik kriege ich hin, aber ich kriege halt die Körperhaltung nicht hin. Ich kriege die Gesamtreaktion, wenn ich einfach über andere Themen spreche, nicht hin. Und deswegen, wenn du sagst, dass man so in regelmäßigen Abständen, auch wenn sie lang sind, als Team mal zusammenkommen sollte, das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, weil ich glaube, da ist im Präsenz immer noch was, das kannst du online halt nicht in der Teamentwicklung oder auch in der Gemeinschaft abbilden.
Ja, und ich habe verstanden, dass diese Präsenz ja dann dafür genutzt wird, um wirklich gemeinsame verbindende Erlebnisse zu schaffen. Also es bringt dann andersrum auch relativ wenig Spaß, gerade von 90 bis 180 Tagen mag, wenn man dann da irgendwie physisch zusammenkommt und dann aber jetzt nur auf irgendwelche Strukturen, Prozesse, Arbeitsabläufe, operative Themen und so weiter guckt. Sondern ich hatte verstanden, dann wirklich auch so diese Erlebnisse zu schaffen, die dieses verbindende Element auslösen.
Genau. Und da dann diesen Freiraum auch zu geben, ja, diese, wenn man dann so ein paar Tage zusammen hat, die auch nicht gänzlich zu füllen. Da ist man auch dann dran, dass man sagt, ah, jetzt haben wir nur 2 Tage und wir sehen uns immer, keine Ahnung, in 2 Quartalen, nur diese 2 Tage. Also müssen wir auch Informationen, was für die Presse, Essen ein bisschen kürzer, Pause ein bisschen kürzer. Und ja, da vielleicht einfach ein bisschen weniger machen und dafür dann mehr bekommen. Und wenn man dann wieder diese 178 Tage hat, wo man sich nur auf dem Bildschirm oder per E-Mail begegnet oder im Messenger, dann kann man davon auf jeden Fall zehren. Und Matthias, genau das ist es ja, dieses Lagerfeuergefühl. Ja, also jeder, der das schon mal irgendwann hatte, ja, wenn ich jetzt sage, schließ mal die Augen. Denk mal an so ein Lagerfeuer. Dann wird es warm im Bauch, dann stellt sich was ein, das ist ein Erlebnis. Das habe ich in diesen 9 Monaten Arbeit in der digitalen Teamtrainingswelt, habe ich das nirgends irgendwo gesehen. Ja, ich habe versucht, Amerika anzuzapfen, die ja bei gewissen Dingen nochmal ein Stückchen weiter sind wie wir und habe da Spiele gefunden, ja, sowas wie Online-Spiele, ja, wo man sagt, es hat Spaß gemacht, ja, das war witzig, ja, aber es war mir egal, wer da auf der anderen Seite war. Ja, und wenn ich mit einer Azubi-Gruppe über die Alpen laufe, ne, und man kommt, man startet am letzten Tag und man weiß, am Ende von dem Tag ist diese ganze Überquerung durch, ne? dann sind ganz viele froh und auf der anderen Seite sehr, sehr unglücklich, dass das vorbei ist, weil man einfach so verrückt was zusammen erlebt hat.
Finde ich so eine Alpenüberquerung schon ziemlich spannend. Du hast vorhin gesagt, dass sowas wie ein Hochseilgarten eigentlich gar nicht so in deinem Portfolio drin ist. Was sind denn so deine drei Lieblingsaktivitäten, die du an solchen Tagen oder nutzt, um so ein Team zusammenzubringen?
Ja, wir haben ja diese kleinen Projekte zwischen 4 und 8 Wochen, die wir machen. Und da bin ich sehr gerne im sportlichen Bereich irgendwie unterwegs, dass wir sagen, wir machen zum Beispiel das Thema Flag Football. Ne? Mein Herz schlägt ja fürs American Football und da bei jedem mit Helm ausstatten ist manchmal ein bisschen schwierig. Deshalb die kontaktfreie Variante, 6, 7 Wochen drauf zu trainieren. Ja. Und dann am Ende hat man ein Turnier, was auch die Azubis zusammen planen, ja, Belegschaft einladen, dass man auch richtig Zuschauer hat und dann ja, spielt man ein gemeinsames Turnier danach, ne? Und das ist ein schönes Projekt, was sich realisieren lässt zwischen 6 und 8 Wochen und alles auf dem Weg, die Trainingseinheiten etc. Das sind schon stramme Erlebnisse. Ja, wenn man weniger Zeit hat, dann auch wirklich einen Wandertag. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Und wer dieses Konzept des Megamarsches kennt, das ist auch verrückt. Ja? Also das ist wirklich verrückt, zu sagen, jetzt spazieren wir nicht nur irgendwo die Wiese runter, sondern wir nehmen uns mal 30, 40 oder 50 Kilometer als Gruppe gemeinsam vor. Geht nicht aus dem Stegreif, auch da muss man sich vorbereiten, man muss sich überlegen, was nimmt man mit, was hat man für Schuhe, ja. Und auch das, da bereitet sich die Gruppe selber drauf vor, um das auch gemeinsam zu lösen. Also so ein Megamarsch ist bei mir nur dann gelöst, wenn die ganze Gruppe diese Strecke am Tag X dann auch durchzieht. Und dann gehört da auch ein Plan B dazu, weil wie man so will, man wandert los, Kilometer 5, zack, ich knick um. Möchte man jetzt sagen, okay, das geht jetzt halt nicht anders. Ja, da hören wir halt auf. Das ist ja wie wenn man sagt, jetzt haben wir halt immer Autos produziert, jetzt kommt Corona, alles geht halt jetzt nicht, also mach mal Daimler doch einfach zu. Ja, und so ist es dann bei einem Megamarsch auch, dass man sich überlegt, was könnte alles passieren und wie wollen wir darauf reagieren? Und dann muss ich sagen, bei Punkt 3, da habe ich auch über LinkedIn jemand ganz Spannendes kennengelernt. Der Fikret, der sitzt in Mazedonien, ist aber gebürtiger Schweizer und der hat den Social Friday ins Leben gerufen. Ganz, ganz tolle Sache, weil wir wissen, aus eigener Erfahrung und auch aus Studien wissen wir, dass der Freitagnachmittag in allen Firmen unterirdisch produktiv ist. Ja, also jeder sitzt die letzten 2, 3 Stunden irgendwie nur noch mit gepackter Tasche gefühlt da, ja, unterhält sich mit dem Kollegen, ja, geht sich noch den siebten Kaffee holen und keiner macht was. Und genau dieser Fakt sollte da ausgenutzt werden, indem man sagt, die letzten 3 Stunden am Freitag, ne, beispielsweise von 13 bis 16 Uhr, bereiten wir uns über 3, 4 Wochen auf ein Projekt vor in unserer unmittelbaren Umgebung und machen was Soziales. Entweder was mit Kindern, was mit alten Menschen, was mit Obdachlosen. Also da gibt es ganz tolle Projekte und das dann zusammen machen, das schafft auch wahnsinnig verrückte Erlebnisse. Und wenn ich dann beispielsweise habe mich da 4 Wochen darauf vorbereitet, mit dem Kindergarten was zu machen, ich werde als Azubi nie wieder an diesem Kindergarten einfach so vorbeilaufen können, ohne dieses Erlebnis dann ja, vor den Augen zu haben.
Vielen Dank für die Einblicke, Marc, weil das waren jetzt nochmal drei Beispiele von groß nach klein, glaube ich, ne? Über einen längeren Zeitraum, was viel Vorbereitung braucht, über den Mammutmarsch, was man an einem Tag machen kann, was aber natürlich auch Vorbereitung braucht, hin zum Social Friday, den man, glaube ich, so als Wochenroutine ja wirklich etablieren kann. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, Mensch, da hätte ich Bock drauf, mal mehr zu erfahren oder mich auch erlebnisorientiert begleiten zu lassen und ich würde mal gerne Kontakt zu dem Marc aufnehmen. Wie und wo erreichen die dich denn am besten?
Auf LinkedIn bin ich ganz gut vertreten und zu finden. Genau, unsere Homepage onteams.de wird gerade überarbeitet, aber dann kann man da auch ganz gut Kontakt aufnehmen. Gerne melden. Ich habe auch immer wieder die Menschen, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob das gerade was für uns ist. Muss ja auch nicht sein. Ja, wir können ja mal zusammen auch überlegen. Und dann darf man gerne auch meine 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich, darf man da anzapfen und wir überlegen zusammen. Und gibt viele tolle Teamtrainings für Azubis, die man im ersten Schritt auch selber einfach umsetzen kann und auch sollte. Ja, weil ruckzuck ist das erste Lehrjahr vorbei oder das zweite.
Ja.
Genau.
Und da wir ja gerade die Zeit haben, in der die Auszubildende neu anfangen mag, habe ich noch eine Frage an dich. Auch wenn jetzt Unternehmen oder vielleicht auch einfach nur Ausbilder nicht direkt mit dir zusammenarbeiten, in Klammern können, welche ein, zwei, drei Tipps hast du für die, die Auszubildenden gut zu integrieren und zu begeistern für den neuen Job?
Bin ja so ein Analog-Fan und Thema Journaling ist ja irgendwie auch seit 2 Jahren so in aller Munde. Und ich denke, da kann man am Anfang mit ein bisschen Gegenwehr rechnen, aber irgendwann, wenn man da gut reinkommt und vielleicht irgendwo dann auch den Raum schafft, dass die Azubis ihre Gedanken wieder aufschreiben. Ja, vielleicht am Anfang wirklich aufschreiben müssen. Ja, kann man einiges bewegen. Ja, das ist wirklich eine Low-Budget-Sache. Dann, was ich auch in vielen Betrieben und Firmen jetzt auch schon sehe, das finde ich ganz, ganz toll, wenn man das macht, dass man einfach auch die unterschiedlichen Lehrjahre, dass die nacheinander gucken, ja, dass das zweite Lehrjahr nach dem ersten Lehrjahr guckt und das dritte nach dem zweiten, weil die sind da alle schon mal durchgegangen und können wahnsinnig viel lernen, wenn sie sich da gegenseitig betreuen. Genau, das sind zwei so Tipps, die ich ja gerne am Anfang schon umsetze.
Heißt, einmal so die Gedanken aufzuschreiben, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr, sehr spannende Idee, weil, glaube ich, gerade am Anfang der Ausbildung viel passiert. Du bist ja im neuen Umfeld, bist komplett neu drin und schreibst einfach deine Gedanken runter und kannst dann darüber sprechen und die auch ordnen. Das natürlich dann auch mit deiner zweiten Idee, mit den Auszubildenden aus den anderen Lehrjahren, habe ich gerade so diese, so eine Patenschaft, ne? Dass sie so quasi das Patenlehrjahr sind,
Ja.
finde ich ganz interessant, deine Aspekte. Marc, ganz lieben Dank für den Input, für deine Gedanken und Ideen. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier als Gast im Podcast zu haben. Und so wie ich den Marco kenne, sieht er das ganz genauso, weil es war mal ein leicht anderes Thema, über das wir gesprochen haben, was aber sehr zukunftsweisend ist, weil das sind nun mal die Mitarbeiter, die wir zukünftig in die Teams weiter integrieren und die letztendlich die Unternehmen weiter wachsen lassen.
Und du hast vollkommen recht, Matthias. Du
Richtig,
kennst mich
genau.
gut und richtig. Denn ich sage ganz herzlichen Dank für deine Gedanken und Impulse, sowohl für die Azubis als auch für den Transfer, den man machen kann in Bereiche, wo es nicht mehr um Azubis geht, sondern um Teams. Danke, dass du da warst, Marc. Vielen Dank.
Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.